Grüße nach Mainz.
Ja, Grüße, Herr Simon, du siehst fantastisch aus wieder.
Das ist sehr nett.
Wirklich fantastisch. Also dein Bart auch wieder. Warst du beim Barbershop gewesen?
Nein.
Nein? Machst du es selbst?
Ich hab's selber diesmal gemacht.
Machst du es dir öfter selber? Also
im Rahmen der Möglichkeiten mache ich es mir dann doch noch selber.
Ja, kannst du das so, dir selber den Bart scheren?
Ja, ja, doch.
Ich krieg das nie symmetrisch hin bei mir.
Ich auch nicht.
Ja, aber dafür sieht's gut aus. Auf der anderen Seite, man sagt ja immer, Symmetrie ist die Kunst des kleinen Mannes. Und da wir ja ganz große Männer sind, stehen wir auch mal drauf, dass es irgendwie links ein bisschen länger ist als rechts.
Also wer hat gesagt, Symmetrie ist die Kunst des kleinen Mannes? Das ist doch ein original Mann.
Nee, ich habe das wirklich, mir hat das mal irgendwann ein Kameramann hat mir das mal gesagt. Also gerade bei Bildaufteilungen beim Fernsehen hat er halt gesagt, es ist schon gut, wenn da mal irgendwie auch jetzt nicht irgendwie unbedingt was in der Bildmitte ist, sondern wenn es auch mal leicht rechts oder links ist, weil das ein Bild interessanter macht. Das ist ja auch so, weißt du, zum Beispiel, manche Nase passt ja nicht zum Gesicht, in dem sie ist.
Ja.
Und trotzdem empfindet man die Person mit dieser Nase dann als attraktiv, weil diese fehlende Perfektion dann irgendwie, verstehst du, was ich sagen will? Ich weiß es gerade selber nicht mehr.
Aber ich höre dir gebannt zu.
Ich würde sagen, wir fangen an, oder?
Bitte dringend. Wow!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grundlos Gute Laune, dem Lanz und Brecht für Kassenpatienten. Und wir lieben unsere Kassenpatienten, denn wir sind ja selber welche. Darum ist unsere Praxis auch immer offene Sprechstunde, die ich als verbaler Physiotherapeut betreue. Und immer an meiner Seite, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, Männer und diverse aber auch, meiner, euer, unser Philipp Simon. Doktor, guten Tag. Dr. Philipp Simon. Philipp, wo erreiche ich dich gerade?
In Köln. Wie immer. Du bist ja derjenige, der immer unterwegs ist. Ich sitze immer in Köln am gleichen Ort. Ich sitze ja hier auch zwischen den Podcast-Aufzeichnungen vor dem Mikrofon.
Und wartest, dass es losgeht.
Und warte, dass es losgeht.
Ja, ich grüße dich an dieser Stelle aus der frisch gebackenen Nicht-Abstiegsstadt Mainz. Das soll jetzt nicht hämisch gemeint sein, Köln gegenüber. Die Kölner haben mein Mitleid natürlich und ich spreche ihnen mein Beileid aus zum Abstieg in die zweite Liga. Aber hier in Mainz war die Stimmung, das muss ich an dieser Stelle so deutlich sagen, ganz phänomenal, das wurde hier gefeiert, der Nicht-Abstieg, weil das können wir, ja, also wenn die Katastrophe nicht eintritt, dann feiern wir Mainzer.
Also ich find's nach wie vor verstörend, wie du dich seit einigen Wochen als Fußballfan aufspielst und so tust, als ob du schon immer irgendwie so voll am Ball, ich meine, sei mal ehrlich, die Hälfte von dem, was du gerade erzählt hast, hast du da selber nicht kapiert. Das war doch irgendwie aus dem Sportkicker zusammenkopiert und dann komm, ich mach mal einen auf bürgerlich, ich gehe auch zum Fußball. Sitzt dann aber wahrscheinlich irgendwo oben in der Loge, schaufelst dir irgendwie die Gambasspieße in den Mund. Und du gehst rum und sagst, Leute, ich hab Mittwoch wieder Podcast, gib mir mal ein, zwei Tipps, was man sagen kann, weil der blöde Simon hat eh keine Ahnung, dem kann ich alles erzählen.
Weil das hier bei uns schon so gut funktioniert hat, über Fußball zu sprechen, ja, da haben wir uns schon einmal die Finger verbrannt, wo du die ganze Zeit den Eindruck hattest, ich verarsch dich, als ich über Fußball gesprochen habe.
Ich habe am Anfang echt gedacht, du willst mich wirklich verarschen. Ja. Jetzt ist er Fußballfan, das ist so, als ob du irgendwie in den 90ern zu mir gesagt hättest, du, ich mache jetzt auch Inlineskating.
Bin ich übrigens auch mal gefahren.
Ja, natürlich hast du das gemacht. Es gibt keinen bescheuerten Trend, wo du nicht mit als Erster dabei bist. Tamagotchi, hattest du einen Tamagotchi?
Selbstverständlich hatte ich einen Tamagotchi. Ja, aber lieber Philipp, lass uns das doch gleich fortführen, nachdem ich das hier gemacht habe.
Primaten Ping-Pong.
Willst du mir also erzählen, dass du keinen Tamagotchi hattest?
Natürlich nicht. Ich hatte auch keinen Gameboy.
Du hattest keinen... Bitte?
Nein.
Aber ein Zauberwürfel, du hattest einen Zauberwürfel.
Ich hatte auch keinen Zauberwürfel.
Ach, entschuldige, du bist doch Zauberer. Ihr werft doch die Dinger mehr in die Luft und dann sind die alle Seiten in einer Farbe.
Ich hatte Kartenspiele und Münzen zum Zaubern. So, das habe ich in meiner Jugend gemacht. Aber ich habe keine Serien geguckt. Ich habe kein Tamagotchi, kein Gameboy. Ich habe noch nie eine Playstation. Ich glaube, ich habe in meinem Leben auch maximal 4 Stunden Poker auf dem Handy gespielt, als es das noch irgendwie auf dem iPhone als App gab.
Aber du hast diese ganze Hula-Hoop-Reifen auch nichts für dich gewesen.
Ach, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du einen Hula-Hoop-Reifen hast.
Natürlich hatten wir einen Hula-Hoop-Reifen.
Ach, Tobi. wir jetzt reißt alles zusammen.
Entschuldige, komm, wir haben alles, wir haben diese ganzen Dinger. Es gab da auch mal diesen komischen Gummiball, wo so eine Plastikscheibe drumherum war, wo du drauf rumspringen konntest. Also du hast quasi das obere Ende von diesem Gummiball hast du zwischen die Füße geklemmt und dann bist du da so rumgehüpft. So ein Ding hatten wir auch. Wir hatten alles. Wir hatten ich hatte sogar ein Einrad mal gehabt. Das war ja auch mal eine Zeit lang in.
Also wie du es gerade erzählst, hast du wahrscheinlich auch Ritalin gehabt.
Das gab's zu unserer Zeit noch nicht. Ich habe noch, was weiß ich, kleiner Feigling. Ich bin mit kleiner Feigling ruhig gestellt worden.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, das, was du gerade erzählst, das klingt doch nach einer hypernervösen Kindheit.
Also sagen wir mal so, ich habe das Gefühl, die ist bis heute nicht ganz weggegangen, diese hypernervöse Kindheit. Aber Philipp, was ich dich fragen wollte im Rahmen unseres Primaten-Pingpongs, wo wir gerade
von zwei... Ich hatte ein Hobby, das war Fahrradfahren als Niederländer natürlich.
Naja gut, ich meine, das ist ja kein Hobby für euch, das ist ja quasi Bürgerpflicht.
Da drin. Ja, aber das habe ich viel gemacht. Ich bin sehr gerne Fahrrad gefahren.
Heißt das nicht Fietchen oder sowas?
Fietje. Ach, was fängst du jetzt? Fietsch.
Fietsch.
Jetzt bringst du mich schon raus. Fietsch.
Was ist denn Fietsch? Aber Fietchen gibt's auch,
ein
oder?
Fietsch. Ja, Fietschje ist wahrscheinlich ein kleines Fahrrad. Das ist so ein Fahrrad, was du dann hast. So einer, wo du dann hinten so einen Wimpel von Mainz 05 dranhängen hast.
Und Stützräder.
Genau. Und dann fährst du da über den Lerchenberg.
Das kann sein. Das heißt also, du bist als Kind viel Fahrrad gefahren, ziellos, hast deine Spielkarten in der Tasche gehabt und hast irgendwo Touristen abgezogen am Straßenrand, weil du irgendwelche Taschenspielertricks gemacht hast.
Ja.
Okay. Na gut. Aber du, wo wir gerade von Freizeitbeschäftigung sprechen, lieber Philipp, du hast mir vorhin gesagt, du möchtest diese Aufzeichnung mit mir jetzt noch zur Tageszeit, also wo die Sonne noch scheint, durchführen, weil du danach in den Garten willst. Bist du ein Gartentyp? Hast du so grünen Daumen? Du als Allergiker, ist der Garten für dich ein guter Ort?
Ich bin gerne draußen, ja. Ich bin wahnsinnig. Ich bin lieber draußen als drin. Aber das hat natürlich mit dem Camping zu tun. Wir haben natürlich auch ganz klischeehaft als mit meinen Eltern natürlich auch einen Campingwagen gehabt als Niederländer. Und wir waren da jedes Jahr immer ganz viel mit dem Wohnwagen unterwegs. Und deswegen fand für mich der Großteil des Lebens immer außerhalb geschlossener vier Wände statt.
Ja, aber jetzt erwischst du mich ein wenig erstaunt. Weißt du, da hast letztes Mal hast du ganz sauer reagiert, als ich mit den Holzschuhen als holländisches Klischee um die Ecke kam. Und Frau Antje und sowas. Und jetzt erzählst du mir, du bist Fahrrad gefahren und hast einen Wohnwagen gehabt. Also ich meine, Entschuldigung, mehr Klischee geht ja nun nicht.
Na, was heißt, das ist ja bei uns auch Kulturgut. Wohnwagen ist ja Kulturgut. Mit den Wohnwagen fahren wir in die weite Welt heraus.
Und wenn der dann kaputt geht, der Wohnwagen, läuft er mit den Holzschuhen zurück.
Genau so, ja.
Auf dem Käse.
Aber wo wir gerade beim Thema Niederlande sind, ich habe die Tage noch was Interessantes gelesen.
Okay.
Und zwar hat eine Amerikanerin jetzt berichtet, dass sie wegen ihrer Käsesucht in einer Entzugsklinik war.
Käsesucht?
Ja, sie war süchtig nach Käse und hat sich dann selbst in eine Klinik eingewiesen für, ich glaube, über $5,000 die Woche. Und die haben sie dann vom Käse runtergebracht. Und da habe ich mir gedacht, das fand ich erstmal sympathisch, Käsesucht, das ist heute, hört man so viel über die Leute, sind drogensüchtig, Käsesucht finde ich sympathisch. Und anschließend daran würde sich die Frage stellen, hast du eine Sucht?
Ja.
Was?
Smartphone.
Smartphone.
Das Smartphone. Das Telefon, das Handy. War kein holländisches Wort. Smartphone. Ja, tatsächlich. Also das
bist du
dich
tatsächlich süchtig, Bö?
Ja, sagen wir mal, es sind suchtähnliche Zustände, die ich erlebe mit meinem Handy. Ich habe ja auch mittlerweile diese Phantomvibrationen in der Tasche. Also wenn das Ding in der Tasche steckt, habe ich das Gefühl, es klingelt, es vibriert und dann hole ich es raus und es war gar nichts. Weil ich einfach, weil mein Körper mir sagt, du musst das Ding wieder anfassen. Das war auch ein schwieriger Satz, wenn ich drüber...
Ja, also die ganze Strecke ist gerade schwierig. Ja, also bei ihm vibriert's in der Buchse und dann guckt er rein, ob sein Ding drin steckt.
Genau. Und ich glaube, es ist berufsbedingt, weil wir natürlich auch als Kabarettistin, und da wird's dir wahrscheinlich nicht anders gehen, immer mit den Nachrichten verbunden sind, die ja heute sehr oft einfach über das Smartphone an uns gelangen. Und über dieses ständige informiert sein wollen, ist das bei mir, glaube ich, ein bisschen passiert, dass ich dann doch Schwierigkeiten habe, das Ding mal so wegzulegen und gar nicht mehr anzufassen.
Ja, also ich habe mein Handy immer auf lautlos, sehr zur Freude meines Familien- und Bekanntenkreises, weil man mich meistens nicht unter dreimal Versuchen erreicht.
Mhm. Und habe ich übrigens auch schon festgestellt.
Ja, ich habe alle Benachrichtigungen ausgestellt und ansonsten bin ich aber natürlich ein Nachrichtenjunkie. Also, aber ich versuche es konzentriert zu machen. Also dann nicht über den ganzen Tag schlechte Laune entwickeln, sondern morgens konzentriert 2-3 Stunden, um dann wirklich Scheiße in den Tag zu starten.
Ja, ich arbeite noch an so einer Strategie. Vielleicht soll ich das auch mal probieren. Das ist ja mein großes Ziel. Mein großes Ziel ist ja so in dieser Achtsamkeit mir selber gegenüber, tatsächlich das so zu machen, wie du sagst, also sich einen Zeitraum zu nehmen, sich dann mit all dem Schlechten da draußen zu beschäftigen, dann aber damit aufzuhören. Allein, es gelingt mir noch nicht. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, lieber
ja,
Philipp.
Der Geist ist willig, aber die Symmetrie ist schief, hat mir mein berühmter Kameramann gesagt. Ja. Ja. Meine Womit? Sucht ist Remoulade.
Ja. Remoulade?
Aber danke, dass du fragst.
Ja. Ja. Aber Moment, bevor wir über deine Remouladensucht, die ja schon sehr nah an der Frau dran ist, die Käsesucht hat, das sind ja beides Milchprodukte.
Ja. Richtig.
Also könnte man.
Naja, also ich sag mal, die Remoulade, die heute in Tuben verkauft wird,
hat noch keine Milch gesehen.
Ist vielleicht mal an der Kuhweide vorbeigefahren, aber.
Weißt du, was geil wäre, wenn die Gentechnik so weit wäre, dass man schon direkt Kühe züchten würde, die Remoulade aus dem Euter rausgeben? Das wäre doch sehr praktisch. Die Remouladenkuh.
Ich würde befürchten, dass viele Leute dann irgendwie wahllos auf Kuhweiden rumliegen würden.
Unter dem
Euter. Mit ihrem Baguette in der Hand.
Ja. Direkt vom
Spender. Das geht nicht gut.
Aber jetzt nochmal, ganz kurz. Ja. Du bist also auch nach Remoulade süchtig, sagst du. Die Frau sagt, sie ist nach Käse süchtig. Jetzt habe ich da natürlich zwei Fragen. Sucht hat ja immer auch was Negatives. Jetzt hat ja die Käse- bzw. Remouladensucht für mich jetzt erstmal als Außenstehender keine negativen Aspekte. Warum also diese Sucht als Sucht bezeichnen und nicht als Leidenschaft?
Du meinst Käse, also zu sagen Käse-Leidenschaft.
Ja genau, oder bei dir jetzt in deinem Fall Remouladenleidenschaft. Weil es hat ja keine negativen Aspekte jetzt erstmal. Also man müsste mal mit einem Ernährungswissenschaftler sprechen.
Richtig. Es sind natürlich erstmal Milchprodukte, fetthaltige Milchprodukte. Aber ich habe inzwischen ein Substitut gefunden. Nennt man doch so, ne? So eine Art Methadon für, ja.
Genau. Und was ist das Methadon-Programm?
Ich verzichte auf die Kräuter und nehme Mayonnaise. Das ist ein erster Schritt. Komm, es ist ein erster Schritt.
Ja.
Okay. Bevor es jetzt losgeht, wollen wir aber noch einen kurzen Hinweis geben. Erstens, es wird heute ein bisschen länger.
Oh ja.
Und zweitens sind wir heute monothematisch, denn wir reden heute mit euch über die Europawahl.
Zitatort. Lieber Philipp, du hast ja wahrscheinlich gehört, es sind demnächst Europawahlen.
Nein.
Ja doch, selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist.
Das ist völlig an mir vorbeigeflogen.
Ja, weil wenn man durch die Straßen fährt, man sieht gar nichts. Ne? Also keine Wahlplakate, nichts. Und wir hatten vorab darüber gesprochen, dass es doch mal ein schönes Thema wäre für uns, wo wir uns ja mit dem gesprochenen Wort beschäftigen, auch vor allem mit dem pointierten gesprochenen Wort, mal die Wahlslogans auf den Plakaten anzuschauen. Ich habe also Folgendes gemacht. Ich bin durch die Straßen gelaufen, habe mir Wahlslogans angeschaut und habe auch einen Aufruf gestartet an die Menschen da draußen, die uns hören. Sie sollen mir Plakate schicken. Es haben viele was geschickt, es kam viel Feedback, es kamen viele Plakate, viele Fotos wurden gemacht, viele Slogans wurden mir transportiert. Ganz, ganz lieben Dank an alle.
Ja, vielen Dank dafür.
Mit gemischten Gefühlen gehe ich aus dieser Recherche raus, weil ich nicht so genau weiß, inwiefern das Plakat an sich überhaupt im politischen Diskurs noch eine Sinnhaftigkeit besitzt. Aber lass uns das jetzt gemeinsam erarbeiten.
Hinweis! Im Folgenden wurden alle Plakatslogans der Parteien mit Hilfe KI-generierter Stimmen eingesprochen. Die Sprüche sind original, die Stimmen wiederum wurden von den bösen, bösen Machern dieses Podcasts, nun ja, eher satirisch ausgewählt.
Ich habe für dich ein kleines Quiz vorbereitet. Dieses Quiz sieht so aus, dass ich jetzt in weiten Teilen dir einen Slogan vorspiele und du musst erraten, über welche Partei wir gerade sprechen. Und das führt uns zu einem Segment im Segment, und zwar zu...
Game Time.
Ja, es ist quasi Wer wird Millionär heute? Wer wird Millionär Zeit? Ich spiele dir mal ein Zitat ein. Vermutlich weißt du es, weil du dich ja auch mit politischer Kommunikation so beschäftigst. Aber so richtig, es wäre beim Wer wird Millionär nicht die 500-Euro-Frage, sondern bestimmt schon bei 16.000. Weil es echt nicht so leicht ist. Achtung, wer ist das hier?
Für ein Einkommen, mit dem alle auskommen.
Also ich habe es von der KI sprechen lassen. Ja,
vor allen Dingen die Stimme ist schon wieder... Das ist, kannst du es bitte nochmal spielen, wenn man einfach auch merkt, da steckt Wumms hinter.
Ja, achte.
Für ein Einkommen, mit dem alle auskommen.
Naja, muss eine linke Forderung sein. Also kann es im Prinzip nur die Linke oder SPD sein, oder?
Es sind die Grünen. Es sind tatsächlich die Grünen,
okay,
die mit einem Einkommen, mit dem alle auskommen. Sehr also, schön. Sag mir doch mal, du so als Kabarettist, als Mensch der Sprache, als pointierter Sprecher, wie bewertest du diesen Slogan?
Ich schäme mich. Ich schäme mich für die Grünen und denke, solche Wortspiele gehören, also für ein Einkommen, für ein Auskommen ohne Einkommen oder wie war das?
Nein, siehst du, man weiß es schon nicht mehr.
Für ein Einkommen, mit dem alle auskommen.
Was kann da wohl rauskommen?
Es klingt ein bisschen wie Pfarrer, der so sonntags sich gedacht hat, er macht mal eine freche Predigt und stellt sich mal da vorne hin vor die Gemeinde und haut mal dieses Wortspiel einfach raus, um so einen gewissen Gerechtigkeitsfaktor da reinzubringen. Was ich halt schwierig finde, und das wird uns heute begleiten bei dieser Strecke, das kann ich dir auch als ehemaliger BWLer mit Schwerpunkt Marketing sagen.
Ach du Scheiße, ist, das ja, wusste ich gar nicht.
Ja, ja, ich habe Schwerpunkt Marketing gehabt.
Scheiße,
ich war so ein richtiger
Laberkopf. Worauf habe ich mich denn hier eingelassen?
Richtiger Laberkopf.
Ernsthaft?
Also eins der wenigen Dinge, die ich mitgenommen habe, dass eine Werbebotschaft
nee, stopp,
dann...
Stopp mal ganz kurz. Ja, ja. Wirklich ernsthaft?
Ja, klar.
BWL?
Ja, ja, klar. Wusstest
Zu
du nicht,
Ende
dass ich BWL
studiert
studiere?
Auch, oder
verständlich.
Was?
Ich bin Diplomkaufmann. Wusstest du das nicht? Ja, ohne Scheiß.
Nee, ich möchte jetzt quasi während der laufenden Sendung aus dem Projekt aussteigen. Ich sitze mit einem BWLer im Kahn.
Ja, natürlich.
Was ist denn bei mir schiefgegangen?
Also wir können das gerne mal bei Gelegenheit besprechen. Ich weiß nicht, ob es heute ist.
Ich habe wenigstens mehrere abgebrochene Studiengänge vorzuweisen.
Was hast du denn alles abgebrochen?
Das besprechen wir ein anderes Mal. Das besprechen wir wirklich ein anderes Mal.
Wir sprechen es in der nächsten Sendung. Versprochen.
Okay, aber ich muss ganz kurz den Schock ganz kurz einmal tief ein- und ausatmen.
So,
erzähl weiter.
Okay. Eine Werbebotschaft, so viel habe ich mir gemerkt, ist dann gut, wenn sie mit dem Produkt, für das sie wirbt, verbunden ist, verknüpft ist. Und so mal dieser Spruch kann ja schon mal so aus dem Stegreif von mindestens 3 Parteien kommen. Wenn nicht sogar mehr. Das heißt also, eigentlich muss man sagen, hochbezahlte Agenturen, die damit betraut sind, auch solche für Parteien sowas zu entwickeln, die gehören auch mit dem nassen Handtuch aus der Stadt getrieben.
Es gibt am Ende des Tages ja keine Partei auf der Welt, die das nicht mit unterschreiben würde.
Genau, also die müsste erst noch erfunden werden.
Aber deswegen ist der Spruch ja wahrscheinlich so gut, weil sich jeder sagt ja.
Ist das Ziel? Okay, also
ich habe keine Ahnung.
Also auf jeden Fall haben wir auch hier die Grünen bleiben stark mit ihren Aussagen. Sie haben nämlich noch das hier am Start. Achtung, halt, sitzt du? Ja, du sitzt.
Ja.
Schnall dich an.
Ein starkes Europa bedeutet ein sicheres Deutschland. Machen, was zählt.
Das ist doch wie eine Mischung aus CDU, SPD, da ist doch alles drin.
Da ist alles drin und ihr Hauptslogan ist ja dieses Machen, was zählt. Also sie vermitteln mit dieser Aussage, dass sie das machen, was wichtig ist.
Ja.
Was sie jetzt nicht als Alleinstellungsmerkmal in der Partei für sich beanspruchen, in der Parteienlandschaft für sich beanspruchen können, das sagen, glaube ich, auch alle.
Ja.
Und auch der Anfang, also wir hören es nochmal kurz, damit man es erfasst, auch inhaltlich.
Ein starkes Europa bedeutet ein sicheres Deutschland.
Gut, man kann jetzt noch sagen, sie unterscheiden sich ein bisschen von beispielsweise jetzt der AfD, weil die ja eher weniger Europa wollen. Ja, auch bei BSW hört man ja sowas von wegen weniger EU ist mehr Europa oder was auch immer, was sie erzählen. Und da ist es ein Bekenntnis zur EU. So könnte man das noch deuten. Aber jetzt, was soll ein Plakat? Ein Plakat hängt da, du läufst vorbei und dann sollst du sagen, ja geil, die wähle ich. Wird das damit erreicht?
Naja gut, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, man kann natürlich sagen, okay, was willst du auf einem Plakat, was vielleicht die Aufmerksamkeit von 5 Sekunden beim Vorbeigehen bekommt, welche Botschaften willst du da vermitteln? Also außer den Namen der Partei und etwas, wo das Unterbewusstsein sagt, ja, ich meine, sie hätten natürlich auch mit klaren grünen Bekenntnissen.
Das war mein Gedanke. Die gibt's zwar
aber
auch.
Aber du denkst schon wieder so intellektuell. Das ist ja schon wieder, das ist dieses elitäre BWLer-Denken, dass es plötzlich auch noch um Inhalte gehen soll. Da bist du ja nur in der Politik und gerade im Wahlkampf völlig falsch.
Ja, tut mir leid, ich bin da
wir
naiv.
Können vielleicht ich an der naiv. Stelle, ich will jetzt deine Game Night nicht sprengen, aber vielleicht können wir an der Stelle parallel auch einmal vielleicht muss man es nochmal ganz kurz erklären. Also Tobi hat sich so ein bisschen um die Plakate gekümmert und ich bin hinabgestiegen in das Reich der Wahlwerbespots. Und vielleicht können wir ergänzend zu deinen Sprüchen jetzt nochmal den Clip der Grünen, also den Wahlwerbespot zur Europawahl hören, weil ich glaube, da wird es noch schlimmer groß.
Unsere Welt verändert sich und das macht vielen Menschen Sorgen. Jetzt ist die Zeit, die Probleme unserer Zeit zu lösen. Verantwortung übernehmen, nach vorne schauen, Ziele setzen, Lösungen finden, Jobs sichern, Mut beweisen, nach Kompromissen suchen, uns füreinander einsetzen, nie aufhören, für die Freiheit zu kämpfen, für Gemeinschaft und für Europa. Aber das schaffen wir nicht, wenn wir uns gegenseitig ausbremsen. Dagegen sein ist keine Lösung. Wir machen, was zählt.
Für Gerechtigkeit und Freiheit.
Für Wohlstand und Klimaschutz.
Für Deutschland, für Europa.
Aber weißt du was? Ich finde das total interessant, diesen Spot. Weil das genau meinen Eindruck untermauert, den ich hatte. Ich habe mir ja viele Plakate angeguckt, auch von den Grünen. Und ich habe den Eindruck, dass diese klassischen grünen Themen, die du gerade erwähnt hast, dass die aussparen.
Und die kommen überhaupt nicht drin vor.
Ja, und genau. Nur am Ende, Habeck nuschelt so ein für Klimaschutz da rein. Und ich sag dir, woran das liegt. Weil du damit keinen Blumentopf momentan mehr gewinnst. Das ist, glaube ich, mit das Problem, dass die Leute genervt sind von diesen Klimathemen, die aber super wichtig sind.
Aber Tobi, wenn du als Partei nicht in der Lage bist, deinen inhaltlichen Kern auch in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, dann kannst du den Laden doch zumachen.
Absolut. Genau. Und vor allem, es gäbe doch nichts Drängenderes jetzt. Und auch, es gibt da auch wirklich Anhaltspunkte, um zu sagen, Freunde, wir müssen jetzt was tun. Klima und hier und das, was wir vorhaben, was der Kern unserer Partei ist, ist jetzt ganz, ganz wichtig. Da wäre doch jetzt die Zeit. Und nicht, weil allgemein die Stimmung so ist, nee, geh uns weg mit diesem Klimagedöns. Du musst doch die Leute überzeugen, dass das kein Klimagedöns ist, sondern dass das wichtig ist. Und da haben die aufgegeben. Von meinem Gefühl her haben die aufgegeben damit, das zu kommunizieren.
Und vor allen Dingen ist ja nochmal das Spannende, ich überdenke gerade die ganze Zeit nach, machen was zählt, ne? Dieser Spruch kommt mir unfassbar bekannt vor. Und ich weiß nicht, ob es den mal in abgeänderter, bei der CDU oder bei der FDP gab. Aber ich kann mich erinnern, also Carsten Linnemann sowieso, genau. Einfach mal machen.
Ne?
Ja, aber dieses Machen, was zählt, das kommt mir unglaublich bekannt vor. Vielleicht kann da auch nochmal die Schwarmintelligenz drauf rumkauen, aber also auch ich fand jetzt, weil beim Plakat wäre ja noch entschuldigend zu sagen gewesen, ja gut, die haben nicht viel Platz, du musst dich konzentrieren. Ich finde jetzt bei dem Wahlwerbespot kommt das ganze Dilemma der Grünen zum Tragen. Sie machen einen Wahlkampf, der sich eher, kann man sagen, so ein bisschen eher auf konservative Werte besinnt.
Ja, und vor allem beliebig ohne Ende.
Und völlig also, beliebig. So
für Jobs, für Freiheit. Also es ist ja wie ein Schlagertext eigentlich.
Und ich finde es schrecklich, dass sich eine Partei an der Stelle jetzt inhaltlich so aufgibt.
Wahnsinn. Also, wo wir schon beim inhaltlichen Aufgeben sind, kommen wir zur nächsten Partei. Wenn das für dich okay ist.
Gerne.
Und auch da jetzt bitte ich dich wieder zu raten, um wen es sich handelt. Das wirst du vermutlich wissen.
Deutschlands stärkste Stimmen für Europa.
Ja, klar, SPD.
Ja, aber das hast du wahrscheinlich jetzt gesagt, weil du es schon mal gesehen hast, das Plakat.
Ja.
Aber nicht, weil du jetzt sagst, ja klar, das klingt nach SPD.
Nein, das Plakat hängt original bei mir vor der Tür.
Genau, damit gehen sie massiv hausieren. Ja, hier Waley und Scholz nebeneinander, schön Kopf groß und dann oben drüber Deutschlands stärkste Stimmen. Und die SPD.
Und hast du den Wahlwerbespot dazu gesehen?
Nein.
Den haben wir jetzt in unserer Show nicht drin, aber ich kann ihn ganz schnell erzählen. Ja. Katharina Barley und Olaf Scholz sitzen an einem Tisch. Beide haben ein Schachbrett vor sich und spielen Schach, aber nicht miteinander, sondern beide mit irgendeinem unsichtbaren Gegner. Ich habe selten was Blöderes gesehen als zwei Leute, die nebeneinander Schach spielen, ohne dass jemand dagegenüber sitzt.
Das ist anscheinend die Geschichte der Partei. Sie spielen seit Jahrzehnten eigentlich Schach gegen einen Unbekannten.
Gegen sich selbst. Am Ende des Tages spielt die SPD Schach gegen sich selbst.
Sie sollten lieber Mensch ärgere dich nicht spielen, wenn du mich fragst, ja. Aber auch da, wirklich, ich meine, Deutschlands stärkste Stimme für Europa. Das ein, wohlwollend könnte man auch hier wieder ein Bekenntnis zu Europa rauslesen. Okay. Aber dann ist auch noch nichts, wo du sagst, ja, das ist SPD. Und das wird hier bei dem zweiten auch nicht viel besser. Achtung, jetzt kommt's.
Deine Stimme für Stadt, Land und Wir-Gefühl.
Was, also, ich bin, Philipp, erklär's mir. Wir-Gefühl. Das ist ja hier, Mark Forster singt einen Song und hey und wir.
Deine Stimme für Stadt, Land und Wir-Gefühl. Ja, es geht um die Einheit. Aber das Interessante ist ja auch, Stadt, Land und Wir-Gefühl hat ja auch eher was Innenpolitisches als was Europäisches.
Naja, jetzt kommt natürlich erschwerend hinzu, bei der Wahl, die wir gerade haben, dass auch ganz, ganz viele Kommunalwahlen sind. Das heißt, die Leute werden nicht nur zugeballert mit Europawahl-Informationen, sondern auch eben noch hier Ortsbeirat, Bürgermeister. Und es ist so dermaßen zugeballert, dass eigentlich nichts greift, nichts verfängt. Ist es sinnvoll, Plakatwerbung noch zu machen, in dieser Art und Weise? Philipp, sagst du mir.
Naja, wahrscheinlich wird sich auch die Plakatwerbung eher auch nochmal an ältere Leute richten, die vielleicht jetzt nicht so netzaffin sind wie du. Und naja, man macht's halt, weil, ja, warum macht, ich kann es dir auch nicht sagen.
Nee, aber es wäre wirklich mal eine Frage, warum macht man's? Auch da mal bitte nach draußen gefragt, wenn ihr irgendwie so eine Marketingagentur habt oder sowas, oder wenn ihr Kommunikationswissenschaftlerin oder Wissenschaftler seid, schreibt uns das mal. Da gibt's mit Sicherheit Studien. Also, ich meine, da wird ja viel Geld ausgegeben für diese Plakathängerei und sowas, ja, und wie du es ja mitkriegst, riskierst du ja auch noch im Leib und Leben, ja, bei diesen Plakatklebeaktionen.
Also, wenn ich Wahlwerbung machen würde, wir haben ja, ja jetzt gesprochen über die Grünen und über die SPD, ne?
Ja.
Wenn
ja.
ich für die SPD Wahlwerbung machen, dann würde ich doch jetzt ein Plakat machen mit Katharina Barley. Mhm. Und drunter schreiben, nur die Sozis können's.
Sowas. Oder SPD mit anderen, weißt du, dass du sagst, super, fundig, dolle, SPD. Sowas, weißt du, so.
Ja. Aber weißt
das
du.
Das ist doch mal Inhalt, mein Freund. Super, fundig, dolle.
So ein bisschen wie Stadt, Land und Wir-Gefühl, nur halt für Proleten.
Aber das hätte auch irgendwas mit SPD zu tun.
Ja, es gibt tatsächlich einen Kollegen, der ja jetzt der SPD auch helfen will.
Wer denn?
Denn Anfang der Woche tauchte ja im Internet ein Wahlwerbevideo für die SPD auf, wo Ingo Appelt.
Oh, der liebe Ingo.
Ja, wo er wirklich mal ein Plädoyer für die SPD hält. Und vielleicht hören wir einfach rein.
Hallihallo, mein Name ist Ingo Appelt. Seit weit über 30 Jahren schon Mitglied der SPD. Und ihr seht, wir SPDler, wir brauchen mehr Gewicht. Ich habe schon auch ein bisschen zugelegt. Das heißt, ich und die SPD haben viel gemeinsam. Und ich wünsche mir gerade in diesen Zeiten mehr SPD, ein bisschen mehr Ruhe in der Politik. Nicht diese ganze Aufgeregte, nicht dieses moralisch-ideologisch Überfrachtete. Ich würde mir wünschen, dass professionelle Arbeit gemacht wird. Und dafür ist die SPD gut. Gerade Katharina Barley, kann ich nur sagen, die macht auf mich einen sehr entspannten Eindruck. Ich wünsche dir viel, viel, viel Erfolg für die Europawahl. Wir brauchen dich, gerade in diesen Zeiten. Und wenn wir schon dabei sind, auch mal an unseren Bundeskanzler, ja, Olaf Scholz, ich sag mal toi, toi, toi. Ich weiß, du wirst momentan in Grund und Boden geredet, weil es die Leute können. Verdient hast es nicht. Aber die Leute sind so. Wenn Olaf Scholz übers Wasser laufen könnte, die Leute würden sagen, guck mal, schwimmen kann der auch nicht. Ich sag nur, wir müssen durchhalten, mehr aushalten. Wir wünschen uns mehr soziale Gerechtigkeit, weil seien wir doch ganz ehrlich, ganz Europa, was ist denn Demokratie, was ist denn unser Leben? Wir wollen Sozialdemokratie, wir wollen soziale Gerechtigkeit, wir wollen eine gute Wirtschaft, aber doch auch ein bisschen gebremst. Wir wollen, dass es den Ärmeren besser geht und das ist doch das, was wir alle wollen. Deswegen SPD, was anderes gibt's für mich gar nicht.
Ja, und du weißt, dass eine Partei am Ende ist, wenn Ingo Appelt anfängt, öffentliche Werbung zu machen.
Oh, du bist aber gemein.
Ich bitte dich.
Na, aber
also
Ingo
jetzt mal, ich bitte dich. Also drei Witze aus den 90ern gepaart mit halbherzigen Sozi-Bekenntnissen. das ist doch also wirklich, entschuldige mal.
Also Philipp, da muss ich Ingo jetzt in Schutz nehmen. Ingo ist Überzeugungstäter, der ist ja Sozialdemokrat durch und durch. Also das kann man ja ihm nur nicht verwehren, dass er das ist.
Das spreche ich ihm auch überhaupt nicht ab.
Und letztlich muss man als Positives hervorheben, dass er ja tatsächlich zumindest am Ende mal das Ganze, dieses hier soziale Gerechtigkeit und dass es den Ärmeren besser geht und sowas, das sind ja klassische sozialdemokratische Punkte, die ich mir in einer Kommunikation für die SPD ja sogar wünschen würde. Ob jetzt die Form unbedingt optimal ist, darüber kann man sicherlich trefflich streiten. Ja?
Aber nee, da kann man überhaupt nicht drüber streiten. Da gibt es ein ganz klares Urteil. Das ist überhaupt keine Diskussionsgrundlage.
Aber in welcher Form ist das denn gelaufen? Wo kann man das sehen?
Das ist auf YouTube. Von der SPD offiziell rausgeschickt worden. Okay. Und ich sag mal,
gut, ich mag ihn
da. Die Verzweiflung. Also ich würde mir jetzt noch wünschen, parallel Olaf Scholz in einem Loriot-Sketch. Ja. Also vielleicht wäre es ja auch eine Idee, Ingo Appelt und Olaf Scholz in der Badewanne.
Ja. Ja. Aber soll ich dir was sagen?
Aber
ich glaube, das wäre die bessere Wahlwerbung. Definitiv. Da hast du Aufmerksamkeit, das zeigt eine gewisse Selbstironie. Und Olaf Scholz sieht ja so ein bisschen aus wie der eine. Schon.
Ja, aber entschuldige mal, da waren doch jetzt auch nur Allgemeinplätze drin und es soll allen sozial besser gehen und das ist doch...
Ich bin doch schon dankbar für Inhalte, die mit der Partei verbunden sind, Philipp, nach dem allem, was ich jetzt hier schon vorgespielt habe.
Ja, aber mein lieber Freund, wir reden gerade über eine Europawahl, bei der ein starker Rechtsruck zu erwarten ist. Wenn wir in andere europäische Länder gucken, in Österreich führt die FPÖ ein rechtsradikaler Haufen, der sich jetzt nochmal weiter radikalisiert unter Kickl. Und Wilimski ist der Kandidat für die Europawahl. Die stehen, glaube ich, bei 24% oder 26% und werden wahrscheinlich im Herbst dann den Bundeskanzler stellen. In Österreich. Wir haben Frankreich mit Le Pen, stärkste Kraft. Wir haben Italien mit Meloni, stärkste Kraft, die selber fürs EU-Parlament antritt, aber gar nicht hingehen will, wenn sie dann gewählt wird, weil sie muss ja noch ein Land regieren. Also wir haben doch um uns herum gerade echte Probleme. Und dann können wir doch nicht sagen, ja, du willst doch auch soziale Gerechtigkeit. Ja klar, wollen wir. Wer bei klarem Verstand, außer Christian Lindner, will denn keine soziale Gerechtigkeit?
Ja. Aber man muss der SPD sagen, sie tritt dem Rechtsruck in Europa mit dieser dritten Nachricht, mit diesem dritten Slogan eigentlich sehr klar entgegen, Philipp.
Für Maß, Mitte und Frieden.
So, jetzt ist es doch mal gesagt. Du wartest, als noch was kommt, ne? Du guckst mich immer an, als ob noch was kommt. Nee, mehr ist es nicht. Es ist wirklich nur...
Für Maß, Mitte und Frieden.
Da ist mir doch der Ingo Appel 10-mal lieber, der wenigstens noch irgendwie einen gewissen Unterhaltungswert da reinbringt in diese Kommunikation.
Ja, ich wünschte, wir könnten uns diese dumm-doofe Verzweiflung leisten, während nicht rund um uns in Europa alles rechts wird. Wir haben Orban hängen. Also ich kann doch in solchen Zeiten nicht mit pauschalen, dummen Platzhaltersätzchen, für die man sich schämen würde, wenn man sie jemand ins Poesiealbum reinschreibt, sagen, und das ist jetzt unser politischer Weg. Ich brauche doch eine klare Ansage für Europa. Ich erwarte doch von einer sozialdemokratischen Partei, dass sie konkret sagt, was sie mit Europa vorhat, wovor sie warnt, was die Ziele sind und nicht irgendwas mit Maß, Mitte und soziale Gerechtigkeit. Und dann sitzen da zwei Leute und spielen Schach mit unsichtbaren Gegnern.
Ja, also wenn es sich so tragisch wäre, müsste man lachen.
Wenn die Parteien es selber schon nicht mehr ernst nehmen und ein Komiker, bei allem Respekt gegenüber Ingo, aber auch einen Komiker dann als Figur nehmen und zu sagen, da erreichen wir jetzt nochmal Leute, der dann irgendwie drei schale Witze macht und sagt irgendwie, ich war schon immer Sozi. Also wenn das unsere Antwort auf den Rechtsruck ist, dann würde ich vorschlagen, machen wir einen Laden dicht.
Ich kann dir jetzt auch keine Hoffnung machen, dass es besser wird im Verlauf der Strecke. Wir kommen jetzt zu einer anderen Partei, auch da musst du jetzt wieder raten, das ist jetzt wieder schwer.
Freiheit, Sicherheit, Wohlstand.
So.
Ja, das muss die CDU sein, oder?
Ja, aber es ist Ausschussverfahren ein bisschen, weil wir ja natürlich die Grünen und die SPD schon hatten. Hätte aber auch irgendwie von den beiden anderen kommen können.
Ja, aber FDP hätte, glaube ich, ja, FDP hätte wahrscheinlich auch geklappt. AfD, ja, auch, ne?
Also, und vor allem das Lustige ist, die drucken ja dieses
Freiheit, Sicherheit, Wohlstand.
nicht nur auf ein Plakat zusammen, sondern es gibt auch einzelne Plakate, wo nochmal reduziert ist, wo nur Freiheit draufsteht. Dann gibt es Plakate, wo nur Sicherheit draufsteht. Und es gibt Plakate, wo nur Wohlstand draufsteht. Und ich dachte echt, das ist so, die haben vergessen, da was reinzuschreiben. Das ist so ein Platzhalter-Ding. Das ist irgendwie versehentlich in die Druckerei gegangen. Wo einer gesagt hat, hier, da schreiben wir noch was Gutes hin. Karl, lass das mal liegen, nicht wegschicken, ne? Nicht in die Druckerei. Und dann hat irgendwann Karl gesagt, oh ja, doch, ich send das. Und dann waren die Plakate, so wirkt es auf mich.
Ja, oder vielleicht hatten sie einfach nur die drei Begriffe und mussten die jetzt aber auf alle Plakate verteilen. Aber natürlich immer noch getoppt von, als Kohl noch Kanzler war, gab es mal im Bundestagswahlkampf, ist er in die einzelnen Städte gefahren und hat quasi so Wahlkampf vor Ort. Und die Kampagne hieß damals Kohl kommt.
Ja, stimmt.
Und damals habe ich noch im Ruhrgebiet in einer Stadt gewohnt und da gab es einen ganz großen Lacher, weil dann stand da nämlich Kohl kommt essen. Ja, so.
Ja, Kohl kommt. Sie kennen mich, gab's ja auch mal.
Ja, Sie kennen mich.
Ja. Aber man soll ja nicht sagen, dass die Union nicht auch überraschen könnte. Also es überrascht, ja, Achtung, weil die Union kommt jetzt mit was um die Ecke, womit ich jetzt nicht gerechnet habe. Achtung.
Wirtschaftswachstum, sichere Energie und gutes Klima in Europa.
Nein.
Das heißt, die Union kommt hier mit einem Klimathema um die Ecke, das die Grünen versuchen, um jeden Preis zu vermeiden. Philipp, my mind is blown.
Sätze Knaller. Also da muss ich sagen, das ist Asymmetrie des kleinen Mannes. Also
Man muss natürlich sagen, rein politisch, also von
Tun. Da fliegt mir die Remoulade aus der Buchse.
Ja, aber rein vom Tun muss man natürlich sagen, ist die Union jetzt ja natürlich eher jemand, der dann doch allzu oft bremst, wenn es um Maßnahmen fürs Klima geht und so. Aber zumindest aufs Plakat schreiben sie es drauf. Natürlich, um anschlussfähig zu sein für alle, die sagen, ja, irgendwas müssen wir schon machen, ne? Für das Klima da draußen.
Ja, wobei es ja im Moment erstmal gar keinen Sinn macht, sich jetzt quasi den Grünen gegenüber schon zu öffnen, weil das ist ja Europawahl.
Da macht es eh keinen Sinn. Interpretierst du das als sagen wir mal, so leichtes Flirtangebot an die Grünen?
Ja, das ist ja sowieso, meine Theorie ist ja sowieso, dass die meisten dieser Wahlkampfslogans eigentlich immer sich auf innenpolitische Sachen beziehen und weniger auf Europa. Also wenn ich sage, was war das für ein Wohlstand, Sicherheit, was war da noch? Ich habe schon wieder
Maß,
vergessen. Maß, Mitte, Frieden und so. Das ist ja gut, das ist jetzt weniger innenpolitisch, aber Stadt, Land, das sind ja eigentlich alles Dinger, wo ich im Kopf eher im innenpolitischen Zustand bin. Auch Ingo Appelt ist für mich jetzt keine Eurovisionsfigur, sondern also.
Ja, wobei Appelt zum ESC können wir ja mal fordern an der Stelle.
Ja, aber, ja gut, du bist jetzt auch Mainz 05-Fan.
Ich habe dich überbrochen.
Mach doch deinen Scheiß alleine.
Ich habe dich unterbrochen.
Nein, aber es sind für mich, glaube ich, eher innenpolitische Themen, die da aufgenommen werden und niemand offensichtlich so richtig über das europäische Grundproblem spricht.
Das europäische Grundproblem ist
der Rechtsruck. Dass wir einen wahnsinnigen Rechtsruck haben, dass sie die Rechten nach der Wahl stärker im Parlament sein werden. Sie werden immer noch keine Mehrheit haben, aber sie können natürlich Dinge lahmlegen, sie können Dinge erschweren, sie haben keine Mehrheit, es wird sich auch, aber also da passiert ja was. Und ich finde das dann schon, möchte sogar so weit gehen und sagen, halte das für fahrlässig, das nicht zu adressieren.
Es wird, auch das taucht leider, wie du sagst, du hast vollkommen recht, aber es taucht nicht so wirklich auf, wenngleich man zumindest zu den Parteien kommt, die tatsächlich erkennbar sind in ihren Slogans. Also hier haben wir, kann ich jetzt vorab verraten, das hättest du locker erraten, hier haben wir die FDP, die sagt,
Wirtschaft liebt Freiheit, so wie du.
So.
Ja, aber ich finde, man muss das auch genau mit diesem leicht aggressiven Unterton sagen.
Ja, genau.
Wirtschaft liebt Freiheit, so wie du.
Willst du doch auch.
Und das ist ja auch so ein bisschen der Spirit der FDP. Sie sind rotzfrech.
Genau, aggressiv.
Deswegen
auch ein
können
bisschen.
Wir uns an der Stelle auch direkt den Wahlwerbespot von Agnes Strack-Zimmermann, die Oma Courage Europas, mal anhören, weil da merken wir, die FDP ist wirklich auf Krawall gebürstet.
Wenn man über sich liest, boah, die Alte nervt. Ja, stimmt. Ja, ich bin alt. Und ja, ich nerve. Weil mir Politik eben nicht egal ist. Ich frag mich ja selbst manchmal, warum machst du dir das Leben nicht leichter? Musstest du jetzt in der Debatte so reingehen? Ja, ich muss. Wir dürfen doch nicht einfach das Recht des Stärkeren hinnehmen. Ich weiß manchmal schon selbst, klar, da warst du wieder etwas zu direkt, zu laut. Kannst du nicht einfach mal Ruhe geben beim Bürokratieirrsinn? Nein, kann ich nicht. Freiheit in Europa ist doch da, muss doch keiner für streiten. Doch, muss ich. Wirtschaft, Arbeitsplätze, da kann ich doch nicht zuschauen und die Füße hochlegen. Da kann ich nicht anders, da muss ich einfach was sagen. Nein, es ist nicht egal. Und egal, wie alt ich sein werde, ich werde nerven, bis sich etwas ändert.
Tja, ich habe den Schluss da mal gekürzt, wie man an dem harten Abschluss gemerkt hat. Also hier haben wir jetzt aber zumindest mal so ein bisschen die Verbindung von Allgemeinplätzen mit
und Emotionen, ne?
Zu einer, ja, und einer sehr ich-bezogenen Welt, ne?
Ja,
also,
ja, ja.
Die alte, sie redet sehr viel über sich selbst.
Ja, na gut,
sie
aber FDP nervt, halt.
Aber sie,
FDP,
sie,
Alter.
Ja, sie kann dann auch nicht still sein, sondern sie muss das sagen und so. Es hat tatsächlich, finde ich, schon mehr Personality Drive.
Ja.
Aber es ist halt die FDP, ne?
Ja, das stimmt. Aber wie du es sagst, es hat in gewisser Art und Weise kommt da mal eine Emotion, wo du spürst, da hat einer irgendwie einen Gedanken gehabt bei dieser Kampagne. So, und man fokussiert es ja auch ganz stark, diese Plakatgeschichte auf Strack-Zimmermann. Sie ist ja da mit den Augen, nur mit den Augen zu sehen, schwarz-weiß und so. FDP ja immer gut designt. Ja, Design ist ja immer wichtig. Also, sie haben ja ganz viele Photoshop-Ministerinnen und Minister bei sich, die da einfach dafür sorgen, dass die Plakate einfach so ein bisschen geil und frech rüberkommen. Und die Slogans sind auch, ja, eher so auf der emotional aggressiveren Seite. So ein bisschen frecher. Sowas hier.
Es ist nicht egal. Es ist Europa.
So. Es ist nicht egal. Es ist Europa.
Es widerspricht halt total ihrer politischen Linie.
Absolut,
dass sie permanent Dinge im Europäischen Parlament blockieren und verhindern.
Ja, aber sie kann ja nicht anders, Philipp. Das hat sie ja gesagt. Sie kann doch nicht da sitzen und die Füße hochlegen. Sie muss doch was tun. Sie muss mit Verhalten auffallen, auch wenn es manchmal verhaltensauffällig ist.
Aber das ist ja keine Lösung. Also jetzt quasi permanent gegen alles zu sein und zu blockieren, ist ja nicht die Idee von Demokratie.
Nein. Nein, aber das, ich glaube, das Missverständnis bei der FDP ist halt einfach,
ist
dass
ein
sie
großes.
Das,
das ist ein sehr, sehr großes.
Ja, aber das ist ja grundsätzlich bei der Politik der FDP das große Missverständnis, dass sie versuchen immer, ich habe das Gefühl, wirklich aufzufallen. Aufzufallen mit Aktionen, mit was tun. Nur einfach nur was tun, um es zu tun, ist ja noch keine gute Politik.
Ist aber ein schöner Spruch. Ich finde, den sollten wir uns aufsparen und aufschreiben.
Was für ein
Spruch? Kannst du bei ihr, ja, was zu tun, du hast ja was zu tun.
Was zu tun, um es zu tun, ist noch keine gute Politik.
Nein, nein, nur der erste Teil. Was zu tun.
Um es zu tun.
Ja. Den schreibst du dir auf, den verkaufst du FDP oder CDU, Grüne, egal wer, aber ich glaube, was zu tun, um es zu tun.
Ja.
Das finde ich gut. Machen, was zählt. Was zu tun, um es zu tun. Und dann, weißt du, ganz wichtig, was zu tun, um es zu tun, Punkt, aus Überzeugung.
Ja.
Da haben wir eine komplette Kampagne für eine Partei.
Ja, und wir beide nehmen noch nicht mal viel Geld. Also meldet euch.
So, und jetzt machst du noch ein schönes YouTube-Video.
Was zu tun, um es zu tun.
Ja. Und dann mach's bitte einmal und hast du noch so, nimm mal so einen Witz von vor 20 Jahren, kennst du aus einem deiner Programme, hast du irgendeinen Witz so, der schon 20 Jahre alt ist, aber wo keiner merkt, dass das vielleicht doch aktuell sein könnte? Hast
ich bereite einen? Aber, ich bereite aber was vor.
Nee, hast das, du jetzt gerade einen?
Jetzt gerade im Moment einen alten Witz?
Ja.
Ach Gott,
ach doch, mach das, doch. Hier, nimm die Symmetrie des kleinen Mannes und
ja,
dann was zu tun und zu tun. Also mach's mal da, so, als
ich bastel was zusammen. Achtung, hört es mal an.
Ja.
Weil wir nicht anders können, fordern wir jetzt Remoulade für alle. Und vor allem Symmetrie in Europa. Denn Symmetrie ist die Kunst des kleinen Mannes. Darum ist unser Motto: Was tun, um's zu tun. Aus Überzeugung.
Und es war doch super, oder?
Ja, siehste, es geht.
Ja, ich würde die wählen. Ich würde sofort die wählen.
Ich würde dich wählen.
Manöverkritik.
Mensch, was haben wir für Feedback bekommen auf die letzte Sendung hin? Also da kann ich nur mal wirklich ein ehrliches, tief empfundenes Dankeschön aussprechen. Alle Hörerinnen und Hörer, die da uns geschrieben haben, das ist fantastisch.
Ja, also ich habe vorhin schon gesagt, mich berührt es sehr, weil wir natürlich so als halböffentliche Personen, auch gerade was soziale Medien angeht und so, viel mit Beleidigungen zu tun haben, viel mit, sagen wir mal, auch nicht konstruktiven Beiträgen. Und deswegen berührt mich das im Moment bei unserem Podcast sehr, dass wir offensichtlich Zuhörer haben, die sich mit Dingen auseinandersetzen. Es kommt sehr konstruktives Feedback und Kritik. Ich merke, dass die Leute Spaß haben, da auch weiterzudenken. Und das ist, sagen wir mal, auch in diesen doch etwas spalterischeren Zeiten, die wir so erleben, tut mir das zumindest im Herzen wirklich gut. Wir lesen das auch alles und wir hören das auch alles. Tut das echt gut, mal zu merken, dass es ja doch noch ja sehr sympathische, nette Menschen gibt, die sich vielleicht nicht nur oberflächlich mit Dingen auseinandersetzen, sondern auch Lust haben, einen eigenen Gedanken zu teilen, wo wir uns ja immer drüber freuen. Wir versuchen das ja auch mit aufzunehmen.
Reflektierte Menschen auch, die ja wirklich ausführliche Mails schreiben. Das ist ganz toll. Das
ist immer ein kleines emotionales Highlight. Ein Grund für grundlos gute Laune.
100%. Und ich möchte mal jetzt hier auch unser Speakpipe nochmal ein bisschen pushen. Also die Möglichkeit, uns auch Sprachnachrichten zu schicken. Und von dieser Möglichkeit haben der Patrick und der Frederik Gebrauch gemacht. Und haben zur letzten Sendung Folgendes geäußert.
Ja gut, ihr zwei, nochmal der Patrick. Heute etwas leicht geschockt durch euren Comex-Aufklärung. Das hat man ja so eigentlich noch gar nicht wirklich gehört in diesem Umfang. Ich hoffe, dass es da irgendwann eine Lösung gibt, dass solcher Mist nicht wieder stattfinden kann.
Hallo, mein Name ist Frederik Sikora. Ich höre euren Podcast in der Regel im Auto, so wie jetzt gerade zwischen Frankfurt und Karlsruhe. Und wollte euch ganz speziell für euren Beitrag zum Thema Cum-Ex loben. Das war sehr gut, dieses komplexe Thema runtergebrochen auf einfache Worte, dass man es auch verstehen kann, wenn man nicht gerade irgendwo noch so ein abgebrochenes BWL-Studium in der Hosentasche mit sich rumträgt wie ich. Und selbst das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass man dieses Thema so einfach versteht. Also großes, dickes Lob. Da habt ihr ein Stück weit journalistische Arbeit getätigt, wie sie mir eigentlich auch von der Presse oder auch von den Journalisten bei den Tagesthemen und ähnlichen Formaten wünschen würde.
Und derlei Feedback haben wir auch schriftlich ganz viel bekommen. Also offenbar haben wir da bei den Leuten was ausgelöst mit unserer kleinen Strecke über Cum-Ex in der letzten Folge. Was uns sehr freut. Und die Frage ist nur, die ich mir stelle und die ich dir quasi stellen möchte, jetzt auch Philipp an der Stelle, warum verfängt es politisch nicht? Warum? Weil ich meine, letzten Endes ist das ja ein Sinnbild dafür, wie im Prinzip die Vermögensverhältnisse im Land auch sind und die Schere zwischen Arm und Reich. Und es wird jetzt auf den, das haben wir ja auch ganz oft schon gesagt, auf den Bürgergeldempfängerinnen und Empfängern rumgehauen. Aber das wird immer so ein bisschen geflissentlich ignoriert. Das wird mal erwähnt, ja. Auch gerade so Steuerhinterziehung, Steuern sparen, Steuersparmodelle hin und her. Warum verfängt das nicht? Ich bin da wirklich ein bisschen ratlos, weil du hast ja gesehen, die Leute fasst das an, wenn sie das mitkriegen.
Genau, aber dann können wir ja festhalten, dass es schon auch bei einigen verfängt. Und das ist ja das, was mich dann froh und munter stimmt. Also wir hatten es ja beim letzten Mal, natürlich sind die Summen, die Prozesse alle sehr schwierig auch für Menschen nachzuvollziehen. Ich habe es auch beim letzten Mal schon gesagt, der entscheidende Hinweis, den man wirklich immer allen geben muss, es geht nicht um Steuertricksereien, sondern es geht konkret um das Klauen von Staatsgeldern. Vielleicht braucht es dann noch ein bisschen Zeit, aber wir sind ja dann grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Dass es natürlich jetzt kein spektakuläres Wahlkampfthema ist, ist auch klar, weil die SPD will sich nicht damit auseinandersetzen, weil dann kommt wieder der ganze Warburg-Komplex mit Scholz hoch. Die FDP wird ja nicht gegen die verbliebenen 4% vorgehen oder was weiß ich, was da für Interessen gibt. Also, wer sollte es machen? Außer, sagen wir mal, die Linke. Unter Umständen und Grüne scheinen ja inzwischen auch ihre Inhalte bei der CDU abgegeben zu haben. Also wer soll es sonst machen?
Na gut, jetzt ist ja dieser Kampf, oder wenn man das so martialisch bezeichnen möchte, dieser Kampf zwischen Arm und Reich und dieser Klassenkampf im Prinzip, das waren ja alles klassische Themen, die in der Politik auch oft beackert worden sind. Und offenbar ist nichts mehr davon übrig. Also ich habe vor diesem Hintergrund möchte ich hinweisen auf eine Folge von Jung und Naiv, diesem Podcast von Thilo Jung. Da war der Soziologe Steffen Mau zu Gast. Ist letztes Jahr schon gewesen, im Oktober. Und ich bin jetzt auf diesen Podcast gestoßen. Meine Frau hat mich darauf hingewiesen. Hör das mal, ist total interessant. Der ist auch dieser Soziologe im Sachverständigenrat Integration und Migration. Und da ging es auch darum, warum solche Themen im Prinzip keine großen Wählerschichten mehr mobilisieren. Der hat da auch verschiedene Gründe ausgemacht. Zum einen, weil viele Leute, die es betrifft, also gerade ärmere Menschen, die eben da finanziell eben sehr schlecht gestellt sind, dass sie sich teilweise auch schon aus dem politischen Prozess verabschiedet haben, weil sie sagen, meine Stimme bewirkt eh nicht großartig was ich total tragisch finde, wenn Leute diese Konsequenz aus der Demokratie ziehen, dass sie sagen, was ich abstimme, bewirkt nichts. Und dass sie dadurch automatisch, das ist ja so ein Teufelskreis, dann eben auch für politische Parteien nicht mehr als Wählerinnen und Wähler wahrgenommen werden, für die man dann auch keine Politik mehr zu machen braucht. Und das fand ich in der Logik nachvollziehbar, aber sehr erschreckend.
Ja. Aber ja, kann man absolut, so unterschreiben.
Absolut erschreckend. Und wenn du auch dann mal siehst, dass selbst Sarah Wagenknecht, gar nicht mehr so auf die Tube drückt, was diese Themen angeht, sondern sich ganz andere politische Betätigungsfelder jetzt sucht, beziehungsweise Felder, wo sie viel stärker präsent ist, als auf dieser Geschichte für die Menschen mit wenig Einkommen und sowas einzutreten. Das kommt zwar bei ihr auch vor, aber bei weitem nicht so massiv wie früher. Und das ist doch, dann bleibt doch die erschreckende Erkenntnis, wie wir es eben bei den Grünen auch gesehen haben, dass die ihr Kernthema nicht mehr anfassen wollen, weil sie das Gefühl haben, sie dringen damit nicht durch. Aber das ist doch die falsche Konsequenz. Das ist doch gerade. Ja, absolut.
Aber sie sind natürlich auch ein bisschen getrieben durch die rechten Parteien.
Ja, klar.
Das darf man auch nicht vergessen. Also denen rennen sie im Prinzip hinterher und ich meine, das ist wahrscheinlich die Überzeugung eines jeden Kabarettisten, aber natürlich soziale Gerechtigkeit, gleiche Bildungschancen und natürlich die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich sind die Kernthemen für eine zufriedene Gesellschaft.
100%. Das hat auch Mau im Grunde so gesagt, dass ganz viel Sprengstoff, gesellschaftlicher Sprengstoff drin liegt in dieser Ungleichverteilung, die eben auch bei uns vorhanden ist, auch wenn es von manchen Akteuren kleingeredet wird. Und das ist ein ganz, ganz massives Thema, das uns irgendwann bitterbös auf die Füße fällt, wenn man sich der Problematik nicht annimmt.
Ja, aber im Europawahlkampf haben ja die Parteien auch in Italien, Frankreich, Österreich und so, die haben ja vor allen Dingen alle das Thema Migration. Das ist gerade das Thema, womit man den Leuten dementsprechend auch Angst machen kann. Muss man natürlich auch zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, dass Europa als Gemeinschaft in den letzten Jahren eben auch nicht in der Lage war, wirklich Antworten auf das Thema zu finden, die konstruktiv sind, die eine Perspektive haben, sondern man fängt dann mit Frontex an und man glaubt irgendwie, man kann die Schotten dicht machen und dann wird das schon alles gut. Ich halte das für eine gigantische Illusion, zu glauben, dass wenn wir einfach keinen mehr reinlassen, dass dieses Problem dann einfach so dann verschwindet es vielleicht aus unserer Realität, aber nicht aus der Welt. Und solange es in der Welt ist, wird es ein Riesenproblem bleiben. Die FPÖ in Österreich macht so einen ganz absurden Spot, wo sie darüber sprechen, dass es für den Afrikaner quasi zu heiß auf seinem Kontinent wird und er deswegen zu uns fliehen will, weil wegen dem angeblichen Klimawandel. Und sie dann sagen, aber das macht ja gar keinen Sinn, weil der sich bei uns an den Regen und so ja gar nicht gewöhnen kann. Also das ist das politische Level, auf dem wir über Migration sprechen. Und das wird so in die breite Öffentlichkeit getragen. Und je mehr diese Diskussion banalisiert und, ich sag mal, böse gesprochen, verdummt wird, desto schwieriger wird es natürlich für alle, die noch irgendwie einen konstruktiven Ansatz haben, da durchzuklingen.
Das Problem bei Migration ist ja, oder auch bei anderen politischen Themen, ist, dass keiner sich mehr traut, den Menschen Komplexität zuzumuten, wo ein Thema einfach auch komplex ist und wo die vermeintlich einfachen Antworten einfach keine sind. Es klingt wie eine Binse, aber das ist leider das ganz große Problem. Und da müsste doch mal eine Partei auf den Trichter kommen, aber nix, nix. Es kommt immer das Einfachste vom Einfachsten. Und das geht ja quer durch die Bank, ja. Das, bei Olaf Scholz sieht man das, wo auf einmal wirklich so ganz, ganz plump agiert wird. Wo ich mir wünschen würde, Gott, bitte Leute, bitte, sag doch den Leuten so einfach, wie die es sagen, ist es nicht. Weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, unsere Ideen müssen sein, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, weil es wird so oder so kommen. Wann wird Migration endlich mal wieder konstruktiv angegangen? Wann hat man mal wieder den Zustand der Welt tatsächlich im Blick und die Zukunft und den Humanismus? Sag mir wann, das vermisse ich. Ich vermisse das total.
Und deswegen gründen wir zwei jetzt eine Partei, und zwar die Partei für Remoulade und Mainz 05. Wir treten zur nächsten Europawahl an mit dem Slogan...
Einfach nur machen, um zu machen.
Richtig. um zu tun, was zu tun ist.
Um zu tun, was weiß. Wir können das ja abwandeln, dass es immer irgendwie so ein bisschen Bewegung bleibt. Aber lass
machen
uns noch
nach Zahlen.
Ja. Wir haben übrigens noch eine Mail bekommen, die ich mit dir noch kurz besprechen möchte. Die Mail, die Kerstin hat uns geschrieben. Sie hört uns sehr gerne, hat aber ein paar kritische Worte zu einer der letzten Sendungen. Gebt diesem Faschisten Höcke nicht zu viel Raum, hat sie geschrieben. Jeder Hörer, jede Hörerin weiß natürlich, wie zu ihm steht und wie ihr zur AfD steht, zu seinen Aussagen. Ihr habt das ja auch dementsprechend kommentiert. Aber diese ganze Endlosdebatte um die AfD geht es jetzt seit Ewigkeiten darum, wie man mit ihr umgeht. Und es heißt, also ich kürze das jetzt ab, sie sagt, man muss die entzaubern, sagen viele, und es scheitern alle dran. Also der AfD keine Bühne geben. Und sie sagt auch, wir hätten das ein Stück weit getan, natürlich in dem Moment, wo wir über Höcke gesprochen haben in einer der letzten Folgen. Und ich glaube, das Dilemma ist klar, das war uns ja auch klar, darüber haben wir auch geredet. Und ich kann da auch auf eine Doku hinweisen noch, die ist relativ aktuell von ZAP in der ARD-Mediathek, Scheitern die Medien an der AfD? Hochinteressant. Philipp, wie stehst du dazu mittlerweile? Soll man jetzt die AfD totschweigen? Du als Kabarettist auf der Bühne sagst du jetzt am besten nichts mehr erzählen über die AfD?
Nein,
oder vielleicht?
Nein, um Gottes Willen. Nein, das ist ja meine erste Bürgerpflicht als Kabarettist, die Rechten öffentlich zu bekämpfen. Also da gibt's ja gar keine Frage.
Ja.
Da muss ja niemand eine Sekunde drüber nachdenken. Also wir haben einfach, das ist einfach, der Mann benutzt faschistische Sprache. Mhm. Das ist das allererste, was es in diesem Land, diese rote Linie gilt es mit aller Kraft zu verteidigen. Wir können gerne drüber reden, ob es Sinn macht, dass Höcke und Vogt ein TV-Duell bei Welt-TV machen, was aufgeblasen wird zu einem Kanzlerduell, und wir gleichzeitig aber im Moment in der Berichterstattung über die Europawahl wahnsinnig wenig erfahren. Also wer weiß denn schon, wer kennt denn schon Nicola Schmidt, den Sozi-Kandidaten für die Europawahl? Also da herrscht quasi komplette Blankheit, was Informationen angeht. Warum werden da nicht mehr Diskussionen übertragen? Warum gibt's da nicht mehr? Also das sind natürlich Themen, die an dieser Stelle auch in die Öffentlichkeit gehören. Und da kann man drüber diskutieren, macht es Sinn, einen Faschisten mit dem CDUler da zu so einem Autounfall einzuladen? Okay, aber grundsätzlich müssen wir in der Gesellschaft natürlich über die Punkte reden, die da kommen. Denn ich sage es nochmal, ich glaube, ich sage es jetzt zum dritten oder vierten Mal in dieser Folge, schaut alle mal aktuell nach Österreich. Schaut auch euch die Sprache von Wilimski und Kickl an. Guckt, was da passiert. Schaut, wie die prozentual stehen. Wir kennen es inzwischen aus Ungarn. Wir sehen es gerade in Österreich. Meloni, Postfaschistin, das passiert alles in direkter Umgebung, um uns herum. Deswegen sollten wir da genau hinhören und auch extrem aufpassen.
Ja, und insofern gebe ich der Kerstin recht. Natürlich, Bühne bieten ist schwierig. Also wenn Kupala bei Mioschka sitzt und das ein nettes Gespräch zu sein scheint, dann weiß ich nicht, ob das die richtige Form ist, um die AfD zu entzaubern an dieser Stelle. Aber
ich komme
wenn
immer
wir
noch nicht drüber hinweg,
dass ich Mioschka sage. Mioschka,
das ist für mich wie, das ist, als ob ihr so ein privates Verhältnis hättet, als ob es da irgendwie so einen Kosenamen gibt.
Mioschka. Mioschka. Und, ja, nein, und wenn wir halt uns der Aussagen annehmen, dann ist es natürlich schon so, dass wir die AfD in irgendeiner Form und Weise da vorstellen. Nur ich glaube, das ist wichtig. Das ist ja das, worum es geht. Den Leuten, also sie kenntlich zu machen an dem, was sie sagen. Und dahinter zu schauen, bei dem, was da gemeint ist. Also, wo führt das hin? Und das war unser Ansinnen. Insofern Kerstin, das
verstehe,
war das, was wir versucht haben.
Ich verstehe das Dilemma, was Kerstin da anspricht. Also ich kann das total nachvollziehen. Aber ich glaube, Totschweigen ist an der Stelle auch kein Weg mehr, weil dazu ist es zu groß. Dazu wird es um uns herum zu groß.
Und wir erhalten auch hin und wieder mal die Aufforderung, uns bestimmte Aussagen der AfD anzunehmen. Wie jetzt aktuell Peter Büstron, der zweite EU-Kandidat, der nun in den Fokus geraten ist, wo es da so ein bisschen um so Schmiergeld geht und Verbindungen zu Russland jetzt. Da geht es um die Propagandaplattform Voice of Europe. Da gibt es ganz aktuell Verdachtsmomente, dass da möglicherweise Schmiergelder geflossen sind, jetzt in seinem Fall. Und wir wissen auch, der erste, also der Spitzenkandidat Maximilian Kra, da gibt es ähnliche Verdachtsmomente. Mittlerweile ist die AfD-Führung dazu übergegangen, beide Kandidaten im Wahlkampf nicht mehr auftreten zu lassen. Also es ist wirklich ganz spannend, was da für Ideen gerade herrschen, um mit dieser Problematik umzugehen. Aber auf jeden Fall Peter Büstron, der hat sich geäußert und da hat ein Hörer uns ein Speakpipe geschickt und zwar folgendes.
Ja, schönen guten Tag aus Berlin. Ich habe mal eine Bitte, speziell an den Herrn Mann. Mal bitte eure KI damit füttern, was dieser Komiker von der AfD, dieser Büstron, gesagt hat. Mit diesem hören Sie auf Ihr Herz. Mal sehen, was das für ein lustiger Schlagertext wird, wenn man das weiterspinnt.
So, und was meint er? Also Peter Büstron ist also der jetzt gerade, wo die Staatsanwaltschaft jetzt ja auch Durchsuchungen durchgeführt hat und wo es da so einen gewissen Verdacht gibt, der hat sich geäußert im Netz in einem Video. Und er schließt mit Worten, die auch sehr Schlager-esk sind. Also irgendwie ist der Schlager heute so ein bisschen das dominante Thema in unserer Sendung. Und zwar sagt Peter Büstron folgendes.
Die Menschen, sie wissen ganz genau, wie es ist. Hören Sie auf Ihr Herz, lassen Sie sich nicht beeinflussen. Wir werden weiterkämpfen und wir werden siegen.
Und weil der Wunsch unserer Hörer uns Befehl ist, habe ich also auch den lieben Hörer aus Berlin erhört und habe diesen Satz von Büstron, diese Sätze, in die KI eingegeben und gesagt, mach mir einen Schlager draus. Nochmal zur Erinnerung, damit habe ich die KI gefüttert.
Die Menschen, sie wissen ganz genau, wie es ist. Hören Sie auf Ihr Herz, lassen Sie sich nicht beeinflussen. Wir werden weiterkämpfen und wir werden siegen.
Heraus kam das hier.
Die Menschen,
es funktioniert. Rein musikalisch funktioniert es, muss ich feststellen.
Rein musikalisch funktioniert es, finde ich, ist auch eine schöne Zusammenfassung der AfD-Linie. Rein musikalisch funktioniert es. Ja.
Zitatort.
Und damit kommen wir zum zweiten Teil unserer heute doch sehr langen Sendung, aber auch einem echten Europa-Special, weil wir bleiben
bei den europäischen Parteien. Ja, aber eine geile Sendung. Lang und geil ist sie.
Ja. Ja. Lang und geil. Auch das, das ist so ein bisschen wie mit deinen Phantomanrufen. Genau. Ja. Im ersten Teil ging es ja so ein bisschen um die ganzen etablierten Parteien, die wir nochmal unter die Lupe genommen haben. Wir haben festgestellt, es gibt diesen Rechtsruck, wir sind unzufrieden mit dem, was die Parteien tun. Im zweiten Teil konzentrieren wir uns jetzt mal ganz kurz auf die unbekannteren Parteien. Denn wenn man mal auf den Wahlzettel schaut, stellt man fest, es gibt unfassbare viel Parteien, die zur Europawahl antreten, weil es eben auch die berühmte 5%-Hürde nicht gibt.
Wichtiger Hinweis, auch wenn es hier und da möglicherweise anders wirkt, die im Folgenden eingespielten Wahlwerbespots sind keine von den Machern dieses Podcasts kreierte Satire, sondern alle absolut echt.
Und da habe ich mir jetzt mal ein paar rausgepickt, wo ich sage, die sind konkret. Die wissen, was sie wollen. Im Gegensatz zu den etablierten Parteien. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir alle wollen, was die wollen. Und wir fangen mal an mit einer Partei, die mir einfach sofort ins Auge gesprungen ist, weil man da natürlich sofort denkt, okay, das muss was für mich sein. Und das ist die Partei der Vernunft. Die Partei der Vernunft hat einen Wahlwerbespot. Und wenn man hört Partei der Vernunft, dann denkt man sich, Mensch, einer hat's jetzt mal kapiert.
Ja,
da bin ich doch mal gespannt, was die vorhaben.
Wenn die Vernunft ins EU-Parlament einzieht, dann gilt, Selbstbestimmung geht vor Mitbestimmung. Das verstehen wir unter Freiheit und Demokratie.
Können Sie sich eine vernünftige EU vorstellen? Eine EU ohne Lobbyismus, Korruption, Geldverschwendung, Inflation und Klimareligion? Eine EU, die sich nicht in die Angelegenheiten ihrer Mitmenschen einmischt?
Wir werden uns für alles einsetzen, was die Freiheit der Bürger in der Europäischen Union unterstützt. Das heißt, wir werden keinen digitalen Euro unterstützen und wir werden die Zensur im Internet und in den sozialen Medien bekämpfen. Jegliche Eingriffe in das Privatleben unter dem Vorwand des Klimawandels werden wir versuchen zu verhindern.
Klimapolitik? Alles wird teurer. Vernünftiges Wirtschaften? Unmöglich. Stoppen CO2-Einsparungen den Klimawandel? Das ist nicht belegt.
Frieden und offene Grenzen werden mit Verträgen erreicht. Die EU-Bürokratie ist dafür nur hinderlich. Daher fordern wir den Dexit.
Mehr Freiheit für alle EU-Bürger, weniger EU, mehr du.
Komm zur Vernunft. Wähle am 9. Juni die Partei der Vernunft.
Also hier macht mir ganz viel Sorgen. Es macht mir ganz viel. Also zum einen, ich weiß nicht, ob es mich beruhigt, dass zum Schluss die osteuropäischen Akzente so deutlich werden und ich mir nicht mehr sicher bin, sind es einfach Mitbürger oder sprechen im Prinzip die FSB-Agenten vom russischen Geheimdienst inzwischen schon die Wahlwerbespots selber ein? Da bin ich mir jetzt so ein bisschen, vor allen Dingen, wenn es dann darum um die Forderung geht, Dexit, also die Partei der Vernunft, fordert von einem Exportland den Dexit. Das ist für mich ein Clash of Culture.
Also da war ja vieles dabei, was so im Bullshit-Bingo, wo das Bullshit-Bingo-Kärtchen voll wird.
Ich finde aber großartig zum Beispiel Selbstbestimmung statt Mitbestimmung. Ja. Das musste dir auch mal, also das musste
statt
mal
EU
ganz
lieber
kurz,
du.
Ja, aber Selbstbestimmung statt Mitbestimmung. Also es tut ja auch schon ein bisschen im Kopf weh, weil.
Lass mich da mal kurz drüber nachdenken.
Ja,
also Selbstbestimmung statt Mitbestimmung. Ja. Das würde ja bedeuten, wenn es darum geht, du bist in einer Gruppe, sagen wir mal, auf einem Boot.
Mit 27 anderen Leuten.
Mit 27 anderen Leuten und entscheidest dich zwischen zwei Inseln. Mhm. Dann wäre ja Selbstbestimmung sozusagen, dass du dich in die Ecke stellst und sagst, ich will zur Insel da hinten.
Genau.
Und die anderen sehen das anders. So, genau. Aber du entziehst dich sozusagen der Mitbestimmung des demokratischen Prozesses.
Richtig.
Und sagst, ich entscheide für mich.
Genau, und die richtige Konsequenz wäre dann in seinem Bild quasi, dass er die anderen 26 aus dem Boot rausschubst. Und dann mit dem Boot alleine zu der einen Insel fährt. Also was sich da wirklich traut, unter dem Begriff der Vernunft zu versammeln, halte ich grundsätzlich erstmal für ein ganz mutiges Experiment.
Ja.
Aber man weiß, woran man ist.
Es wird nicht drum herum geredet.
Klimawandel, all diesen Quatsch brauchen wir nicht. Wir wollen den Dexit. Und das musst du wählen, wenn du vernünftig bist. So, jetzt ist die Frage, ja, wen wählst du denn? Wenn du eine Familie hast und nicht vernünftig bist, du bist jetzt nicht, also ne?
Du bist nicht vernünftig, weil du eine Familie hast. Das ist ja schon grundsätzlich gegen die Vernunft.
Genau, du bist nicht vernünftig, weil du hast eine Familie.
Ja.
So. Und für dich wäre die nun folgende Partei genau der richtige Anker, denn jetzt geht's um die Familienpartei.
Sehen Sie, als Superheld ist das Leben echt nicht leicht. Dauernd muss man überall sein. Unfälle verhindern, Katastrophen abwenden, Menschenleben retten. Ist ja klar, dass jemand dafür da sein muss. Oder der Verkehr auf den Straßen. Jeden Tag werden das mehr Autos. Das macht mir die Arbeit auch immer schwerer. Ist ja keiner mehr da, der für die Rentner sorgt. Ja, und die Kleinen, die ja eigentlich mal für die Rentner sorgen sollen, um die muss man sich ja auch erst mal kümmern. Superheld ist ein stressiger Job. Und das schaffe ich alles nicht mehr alleine. Und dann habe ich erkannt, die Kleinen, die können was verändern.
Ich will aber...
Die wissen, wie es geht. Manchmal muss man einfach nur laut werden. Oder die bequeme Variante. Einfach nur ein Kreuzchen machen. Schon muss ich mich um die Familie nicht mehr kümmern. So einfach ist das manchmal.
So, lieber Tobi, sprich dich das an als Familienmensch.
Ob die... Ob die über den letzten Satz gut nachgedacht haben, bin ich mir nicht sicher. Nur ein Kreuzel machen und du musst dich um die Familie nicht mehr kümmern.
Das machen viele beim Scheidungsanwalt.
Ja, genau. Das ist die Partei gegen Alimente.
So, aber Sie haben ja eine konkrete Vorstellung. Bei denen geht's nur um die, also fühlst du dich da abgeholt?
Naja, ich als Teilzeit-Spider-Man, als der nette Spider-Man aus der Nachbarschaft, sagt natürlich, das ist ja meine Partei. Ich hatte ja bisher niemanden. Ich hatte ja keine politische Heimat als Superheld. Und jetzt habe ich sie. Da sind ja so viele Sprachbilder drin. Hast du verstanden, was das Kind gesagt hat?
Ja, ich will aber.
Ich will aber.
Ich will aber. Also und das war sein Ansatz. Die Kinder machen es uns und man muss sich quasi nur hinstellen. Man sieht dann in dem Bildausschnitt ein kleines Kind, was ganz beleidigt ist und sagt, ich will aber. Und das ist ja, er sagt, man muss das einfach nur durchsetzen. Also im Prinzip infantiles Verhalten in die Politik bringen, um seine Ziele zu erreichen. Und ich finde, da haben sie nicht mal so, sind sie nicht mal so ganz weit von der Realität weg.
Aber da haben wir doch schon die FDP für. Also letzten Endes ist das doch letztlich das, genau das Verhalten, was die FDP an den Tag legt. Hast du eine Größenordnung? Wie groß sind die, diese Familienpartei? Ist das irgendwie, was sitzen die, haben die schon da im Europaparlament ihre Kinderzelte aufgeschlagen?
Also es war schlimm genug, dass ich mich über den hinteren Teil der Liste quasi hermachen musste. Ich habe mir überall ein bisschen was angeguckt, aber ich bin auch ganz ehrlich, manchmal möchte ich da auch gar nicht so sehr in die Details gehen. Mir ging es jetzt quasi nur darum, dir auch mal ein alternatives Wahlangebot zu machen. Also ich merke aber schon, Vernunft eher nicht dein Thema. Familie eher nicht dein Thema. Dann kommen wir jetzt zu
einer. Hast du noch was für mich?
Jetzt kommen wir zu einer Grundkompetenz, wo ich ja sofort dachte, das muss doch meine Partei sein. Das muss mein zu Hause sein. Und ich würde auch sagen, weil du ja auch wirklich ein Empath bist, würde ich auch sagen, das muss auch eigentlich dein Zuhause sein. Und das ist die Partei Menschliche Welt. Und da hören wir jetzt, ja, für eine menschliche Welt. Und da hören wir uns jetzt mal den Wahlwerbespot an. Und ich möchte, dass du auch ein bisschen die Augen zumachst oder dass wir vielleicht alle, gut, wenn ihr jetzt gerade Autofahrt und Podcast hört, bitte nicht, aber ansonsten einfach mal.
Lieber Frederik, bitte, der ist immer beim Autofahren ist. Nicht jetzt die Augen zumachen.
Frederik, du bitte nicht. Sonst alle anderen. Und wir begeben uns jetzt einfach mal in diese politische Vision der Partei für eine menschliche Welt.
Frieden. Wir alle wollen Frieden. Trotzdem steht er heute wieder auf dem Spiel. Ich frage mich, wie kann das sein? Haben wir denn wirklich nichts gelernt? Mein Name ist Dominik Lauer und ich möchte mit der menschlichen Welt ins Europaparlament, um einen neuen, großen Krieg zu verhindern. Aber was kann ich, was können wir schon tun? Um es mit den Worten des Dichters Rumi zu sagen. Früher war ich schlau und wollte die Welt verändern. Heute bin ich weise und verändere mich selbst. Als Menschen tragen wir das in die Welt hinaus, was in uns ist. Selbst Raubtiere sind nur dann gefährlich, wenn sie hungrig sind oder sich bedroht fühlen. Niemand unter uns müsste hungern oder kein Dach über dem Kopf haben. Die Welt ist reich. Reich genug, dass alle Menschen in Frieden und Sicherheit miteinander leben können. Manche Menschen jedoch können ihren Hals nicht voll genug bekommen. Gefährlicher als jedes Tier sind sie bereit, Krisen zu erzeugen, um sich selbst zu bereichern. Wie sehr sie dabei in Wirklichkeit verarmen, bemerken sie nicht. Ich und wir bei Menschliche Welt arbeiten mit gezielten Techniken ständig an uns, sodass wir auch in Krisen Frieden ausstrahlen. So können wir dem Wahnsinn ruhig und entschieden begegnen. Hilfreiche Techniken hierzu, wie die Meditation, verbreiten wir in persönlicher Anleitung. Kontaktieren Sie uns. Machen wir uns gemeinsam stark für den Frieden. Mit Ihrer Stimme für Menschliche Welt am 9. Juni.
Mich hat er abgeholt.
Ja, ich ringe noch intellektuell.
Nein, mich hat er komplett abgeholt, weil ich glaube, das ist, also sich einfach auch mal durch den Krieg gegen die Ukraine durchmeditieren. Das ist ja durchaus auch ein Umgang mit Krisen. Einfach zu sagen, ich setze mich jetzt hin, mach die Augen zu und atme.
Ja, aber das also hilf mir.
Ja, gerne.
Wenn das was für dich wäre, das hieße also sozusagen. Der hat ja diesen Dichter, das ist ja ein sehr schöner Spruch, den lasse ich mir jetzt auch demnächst drucken und hänge den bei mir auf. Also früher war ich schlau und wollte die Welt verändern, heute bin ich weise und verändere mich selbst.
Ja.
Das heißt, auch hier wieder das Zurückziehen auf das eigene, auf das Ich, auf vermutlich über Ich und auch auf das Es und das Ich in mir, um versuchen sozusagen die Chakren so zu verändern, dass ich die Krise in der Welt erstmal in mir bewältige und dann wirkt sich das auf die Welt um mich herum. Habe ich das?
Ja,
bist du noch bei mir? Ist das Internet?
Ja, doch. Es ist im Prinzip eine Politik des Minimalismus. Also wenn wir bei der ersten Partei waren wir noch bei der Vernunft, dann waren wir bei der Familie. Inzwischen sind wir nur noch beim Atmen. Das ist ja so ein Prozess. Also er ist im Prinzip, wie hieß diese Frau bei Netflix, die Schränke aufgeräumt hat?
Marie Kondo.
Ja, es ist im Prinzip die Marie Kondo für den politischen Wahnsinn. Ja, das ist einfach so ein Angebot, wo ich sage, also mich hat's abgeholt.
Ja, wenn ich, also vor allem, wenn ich diesen Spot noch dreimal höre, befinde ich mich auch wirklich in einer transzendenten Situation.
Das ist eh auch so ein bisschen auffallend, dass manche dann doch, also ich sag mal, wir kommen da jetzt gleich noch zu, wo ich mir denke, ja.
Da waren Substanzen im Spiel.
Doch, man, ich würde jetzt nicht in jedem auch den Logopäden ans Herz legen, weil ich selber auch genügend Sprechfehler habe, aber es gibt da eine Bandbreite.
Okay, aber ich bin immer noch nicht 100%. Hast du noch was für mich, Philipp? Du musst doch noch ein Angebot für mich haben.
Ich habe noch was, ja. Und zwar, weil ich auch tatsächlich glaube, dass es die einzige Perspektive für uns zwei ist.
Und
ich habe dir mehrere Wahlangebote gemacht. Ich habe so ein bisschen geguckt. Ich bin vom Herzen, bin ich einfach, also weil mich dieses Bild einfach durch den Ukraine-Krieg durchmeditieren, das hat mich einfach mitgenommen.
Du bist die menschliche Welt.
Ja,
du bist
bei der menschlichen Welt. Aber es gibt die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung.
Nein!
Ja, und ich möchte da erstmal gar nicht, also wir hören uns mal nur erstmal den ersten Spot an und dann gehen wir so ein bisschen in die Tiefe.
Altern ist die Haupttodesursache weltweit. Der altersbedingte Tod ist technisch lösbar. Und Menschen können tausende Jahre lang gesund leben. Die Technologie dafür steht in den Startlöchern. Und wir auch. Wir stehen für Wissenschaft, Fortschritt, Selbstbestimmung, Rationalität, das schiere Leben. Wir wollen dein Leben retten. Wähle uns. Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Bei der Europawahl 2024.
Und da muss ich jetzt ganz kurz...
Rituell, wird da jetzt jemand rituell geschlachtet bei dem Werbespot?
Ich muss da ganz kurz die Bildebene zu erklären. Und zwar siehst du einen schwarz-weißen Werbespot. Da sitzt auf der einen Seite an einem Schachbrett, ähnlich wie bei der SPD, sitzt der Tod. Und auf der anderen Seite sitzt ein Arzt. Und die beiden spielen Schach. Und der Spot endet damit, dass der Arzt den Tod erst erwürgt und zum Schluss mit einem Holzpfahl auf den Tod einschlägt und den Tod tötet. Es ist im Prinzip wie eine Inszenierung bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth, ja, nur halt für die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Und deren Theorie und deren Ansatz ist, dass man sagt, der Mensch kann 700-800 Jahre alt werden und darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren. Bei uns in NRW treten für diese Partei Leute an wie ein Biowissenschaftler, ein Journalist. Und jetzt wird's aber spannend. Zwei Rentner, eine Versandmitarbeiterin und ein Student. Aber ich fand zwei Rentner, also da merkt man, da gibt's ein konkretes Ziel quasi, was man erreichen will. Und die wollen quasi, dass wir 600-800 Jahre alt werden. Und das, finde ich, ist ein tolles Angebot. Aber jetzt denkt man, ja, das ist ja eine doofe Idee oder das ist ja so eine Spinner-Idee. Ja,
Moment mal, Philipp, darf ich kurz unterbrechen? Ja. Rente mit 63 ist dann eher die Rente mit 630. Ja. Verstehe ich das dann richtig?
Ja, natürlich. Nein, wir brauchen ja dann keine Rente
mit 630 mehr.
Du arbeitest ja dann durch.
Ja, klar.
Verstehst du?
Musst du ja auch, weil wer soll, ich stell dir mal vor, du würdest mit 63 in Rente gehen und wirst 800. Das ist dann ja wirklich ein Generationenproblem.
Ich bin froh, dass es jetzt einfach eine Partei gibt, die auch mal realistische Forderungen stellt. Während alle über irgendwie Selbstbestimmung und Mitmachen und Wohlstand jetzt und so. Nein, wir leben jetzt 700-800 Jahre alt. Und jetzt denkt man sich natürlich vielleicht im ersten Mal, ja, das sind so Spinner, die haben sich bestimmt keine Gedanken über die Konsequenzen gemacht. Ja, von wegen. Die wissen ganz genau, was wir wollen. Und deswegen hören wir jetzt einmal in voller Länge den Radio-Werbespot der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Und da werden all unsere Fragen beantwortet.
Hey, dein 500. Geburtstag steht ja bald an. Wie willst du den eigentlich feiern?
Vielleicht mit deinem Flug durch das Sonnensystem? Oder so wie früher feiern? Mit meinen Ur-Ur-Urenkeln.
Kannst du dich noch daran erinnern, als es keine Verjüngungsmedizin gab? Da war man ja schon froh, wenn man überhaupt die 90 erreicht hat.
Ja, das war noch was. Alzheimer, Krebs, Falten, Rollator, Pflegekrise. Und trotzdem hat es anfangs so viel Widerstand gegen Verjüngungsmedizin gegeben. Aber die Verdrängung des Alterns war wohl die einzige Möglichkeit, um irgendwie damit klarzukommen.
Ein Glück, dass die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung damals die Politik auf das Thema aufmerksam gemacht hat. Sonst wäre die Medizin für uns wahrscheinlich auch noch zu spät gekommen.
Wir, die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, fordern die schnellere Entwicklung von Verjüngungsmedizin, mit der Menschen tausende Jahre gesund leben können. Auf unserer Webseite unter www.verjüngungsforschung.de findest du Antworten und Lösungsansätze für mögliche Probleme wie Überbevölkerung, Rente und unsterbliche Diktatoren.
So, aber du merkst, es sind alle Fragen, also als letztes noch die unsterblichen Diktatoren, die haben sich wirklich Gedanken über die Konsequenzen gemacht.
Ey Philipp, das ist ein geiler Name für eine Punkband. Wie sind die unsterblichen Diktatoren aus Köln? Aber ey, das ist ja der Hammer. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Vor allem, es hieß ja, es gäbe Widerstände gegen Verjüngungsmedizin. Also ich weiß nicht, in deiner Lebenswelt, in deinem Freundeskreis, gibt es viele Gegner gegen
Verjüngungsmedizin? Nein, wir sind eigentlich durch die Reihe alle gebotoxt. Also ich muss ja einmal in die Woche Botox to go, damit meine Stirn schön glatt bleibt. Weil das ist ja, das muss ja alles geschminkt werden beim Fernsehen. Deswegen habe ich da immer Botox drin. Nein, also mir sind zwei Sachen bei diesem Spot aufgefallen. Also einmal war für mich innerlich auch so eine Einladung, so eine Reise durchs Sonnensystem, fände ich auch mal ganz spannend.
Ich fände das auch schön.
Tatsächlich mache ich mir jetzt auch seit 2-3 Tagen schon intensiv Gedanken über meinen 500. Geburtstag. Ich überlege, wen lädst du da noch ein? So?
Ja, aber vor allem überleg mal, was da für große Räume gebucht werden müssen. Wenn alle Ur-Ur-Ur-Urenkel und sowas da sind, das kriegst du ja gar nicht mehr. Da musst du ja die Langstress-Arena buchen. Wenn du
ja, aber das, was mich tatsächlich, wo sie mich wirklich so ein bisschen auch zum Nachdenken angeregt haben, ist der Gedanke an die unsterblichen Diktatoren. Das war der Moment, wo ich dachte, ja, vielleicht ist das Konzept doch nicht so pralle, wie ich dachte. Aber, also ich muss
aber sagen, dafür haben sie ja offenbar was. Da haben sie ja offenbar was für. Man müsste jetzt mal auf der Webseite tatsächlich schauen, was sie für Maßnahmen gegen die Problematik der unsterblichen Diktatoren.
Ja, man müsste. Die Frage ist, wer von uns verfügt über die Tagesfreizeit? Und es gibt tatsächlich noch eine Sache, wobei, wenn man jetzt 600 Jahre alt wird, dann kann man sich natürlich auch mal die Webseite in Ruhe angucken. Die Frage, die ich mir allerdings noch gestellt habe, ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, magst du den Clip vielleicht nochmal ganz kurz anspielen?
Hey, dein 500. Geburtstag steht ja bald an. Wie willst du den eigentlich feiern?
Vielleicht mit deinem Flug durch das Sonnensystem? Oder so wie früher feiern? Mit meinen Ur-Ur-Urenkeln.
Mein Eindruck ist so ein bisschen, wenn ich auf die Stimmen achte, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob die beiden innerlich und emotional nicht bereits verstorben sind.
Ja, vor allem, weil am Ende dem Sprecher, der die Webseite ja auch nennt, dem geht ja rein verbal auch, also es geht ja sehr in Genuschel unter.
www.verjüngungsforschung.de.
Ja, dem geht auch inhaltlich die Luft aus, aber es ist schon, also ich finde, für eine Partei, ja, die sagt, wir werden jetzt alle 600-700 Jahre, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass die Leute da wirklich euphorisiert in dieser Partei über den Gedanken sind, weil normalerweise, hey, wie stellst du dir deinen 500. Geburtstag vor? Und dann sagst du,
wie will man das? Also ich weiß es nicht. Ich überlege nach wie vor, ob man das möchte. Also ich bin emotional jetzt immer mehr bei der Familienpartei. Oder, ach komm, oder wir meditieren gemeinsam.
Wir meditieren nochmal.
Wir meditieren diese EU-Wahl innerlich weg.
Das ist der perfekte Weg.
Bevor wir euch heute aus dem Podcast entlassen, ich weiß, es ging heute schneller, als ihr dachtet, Mensch, schon vorbei. Ja, aber wir haben, bevor das Schluss ist, jetzt noch eine große Bitte. Wenn euch grundlos gute Laune gefällt, behaltet es nicht für euch, sondern empfehlt uns bitte weiter, teilt uns, postet uns, bewertet uns, schreibt Rezensionen. Ihr müsst auch keine Angst haben, dass euch da was verloren geht, weil geteilte gute Laune ist doppelte gute Laune.
Und niemand kann das so schön sagen wie Tobi. Und wenn ihr Themenvorschläge, tolle Zitate oder eine Meinung habt, dann freuen wir uns wie immer über eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Und nicht, dass uns die E-Mail-Schreiberinnen und Schreiber nicht am Herzen liegen würden, aber ganz besonders am Herzen liegen uns die, die einen anderen Weg wählen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Werdet selbst zum Zitat. Schickt uns eine Sprachnachricht auf www.speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife und dann GGL hinterm Slash für grundlos gute Laune.
Die nächste Folge kommt in 14 Tagen und zwar am 5. Juni. Und zum Schluss haben wir natürlich noch einen kleinen Rauschmeister für euch.
Oh ja.
Ja, und es geht heute um einen der größten Wirtschaftsphilosophen der Welt. Wer glaubst du, ist es, Tobi?
Onkel Dagobert.
Nein, fast. Onkel Maschmeyer. Denn der hat auf dem Digitalkongress einfach mal bewiesen, dass er auch sprachlich immer noch up to date ist, weiß, was die junge Gründer- und Startup-Szene braucht. Und mit diesen doch tollen Begriffen und Worten wollen wir euch verabschieden. Und vielleicht ist es ja eine Inspiration für den einen oder anderen, ein eigenes Startup zu gründen. Bis in 14 Tagen.
Viele Gründerinnen und Gründer versuchen im Moment, Finanzierungsrunden zu vermeiden, weil sie wahrscheinlich eine Downround haben. Die Early-Stage-Startups sind 30% gesunken, Later-Stage, Series C, die ca. 50%, eigentlich wie die Aktienkurse von Amazon oder Facebook, Downside-Protection, Liquid-Präferenz. Also der Verkäufermarkt ist in einen Käufermarkt getauscht.
Das war die 9. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Und jetzt atmen, Leute. Atmen. Ciao mit Au.